Richtig oder falsch, dieses Thema ist mir eigentlich so schon lange im Kopf herumgeschwirrt. Und eigentlich ist es ja was ganz Offensichtliches. Ich meine, richtig oder falsch, habe ich mir gedacht, eigentlich braucht man da gar nicht lange drüber reden. Die ganze Welt oder eigentlich die gesamte Menschheit macht sich ja Gedanken darüber, was richtig oder falsch ist. Wenn man so ein Bild hat, wo man dann sucht, was da der Fehler ist, gab ja, oder ich glaube, das gibt's immer noch, diese Bilder, wo man dann 10 Fehler entdecken muss. Und je nachdem, wie gut die versteckt sind, in dem Maße ist man auch lange am Rätseln, was jetzt da wirklich falsch ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch mal hattet. Ich hatte mal so Bilder, da habe ich also wirklich, wirklich lange, lange gucken und suchen und überlegen müssen, wo ist denn hier in dem Bild ein Fehler? Ist doch alles soweit korrekt. So auf den ersten Blick sowieso, auf den zweiten immer noch, aber auf den dritten und vierten kommen dann so die Fehler zum Vorschein. Und da man ja die Zahl hat und weiß, es sind 8 oder 10 Fehler versteckt, kommt man, wenn man so richtig sich dann vertieft, auch dahinter. Ist ein bisschen so auch mit der Bibel, oder? Oder mit Gott. Ich denke mal, jeder hier hat unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott. Und jeder hier hat vielleicht ganz am Anfang mal so ein Bild gesehen oder hat ein Bild noch immer in sich, was er trägt und denkt, ja, so ist Gott so im Großen und Ganzen. Da gehören viele Facetten zu. Und im Grunde genommen ist es manchmal gut, wenn man auch darauf geschult ist, herauszufinden, was davon ist eigentlich falsch. Was ist eigentlich, warum auch immer, entstanden, aus welchen Gründen eben auch immer, aber es ist falsch. Und dann lohnt es sich, immer, so lange zu suchen, bis man raus hat, was ist richtig. Klar, wenn man hier so Hunde mit Osterhasenohren sieht, braucht man nicht drüber reden. Aber oft ist es ganz, ganz schwierig und ganz versteckt. Und da es ja auch ganz viele Vorstellungen auf der Welt gibt, wie man zu Gott gelangen könnte, gibt es auch die skurrilsten und absonderlichsten Dinge. Ich habe letztens im Galileo Big Picture, heißt das, da werden halt auffällige Fotos gezeigt, mich nur gewundert. Da gab es ein Foto aus einem indischen Raum leben Menschen, die eine ganz bestimmte Vorstellung haben, wie sie Gott gefallen. Da gibt es Leute, die sah man da so stehen, so. Und dann sagte der Kommentar, erst war das gar nichts Besonderes so. Erst dachte man, ja gut, da steht einer. Augen zu, keine Ahnung. Und dann sagte der, ja, das sind Menschen, die haben sich vorgenommen, niemals mehr werden sie sich hinsetzen. Die stehen, ihr ganzes Leben. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem sie angefangen haben zu sagen, das ist jetzt richtig. Ich habe jetzt vielleicht ein Gelübde gemacht oder einen Schwur getan, keine Ahnung. Ich setze mich nicht mehr hin. Und die machen alles im Stehen, auch schlafen eben. Und dann müssen sie halt irgendwie eine Form finden, wie sie im Stehen schlafen. Völlig verrückt. Und da gibt es nicht nur einen. Ja? Im Guinness Buch der Rekorde weiß ich nicht, ob man sowas lesen kann. Aber ich dachte nur, wie verrückt ist das denn? Und dann gab es Menschen, die standen oder saßen so da. Und dann waren die Finger schon abgeklappt. Und dann sagt er, ja, die haben sich vorgenommen, die werden den Arm nie mehr runternehmen. Und dann gab es Leute, die haben das schon 30 Jahre lang gedacht. 30 Jahre lang so? Melde sich mal, wer das auch möchte. Keiner? Oh, ich auch nicht. Und solche abgefahrenen Sachen, die gibt es wohl irgendwie auf der ganzen Welt, ja? Dann habe ich mir gedacht so, ja, da muss man doch auch irgendwie eine Möglichkeit finden, herauszufinden, ob das richtig oder falsch ist. Jetzt ist das ja nicht so einfach, weil ich meine, wenn einer 30 Jahre so gemacht hat, ich glaube, der kann den Arm gar nicht mehr runternehmen. Das geht gar nicht. Der ist wahrscheinlich irgendwie fest zusammengewachsen oder so, selbst wenn der wollte. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich genau die Situation, die man hat, wenn man, ich sag mal, irgendeine Vorstellung hat, wie man Gott gefallen könnte und die jahrelang praktiziert und wenn sie noch so absonderlich ist, Ich will jetzt gar nicht von denen reden, die gesagt bekommen, man muss sich in die Luft sprengen mit möglichst vielen Menschen, um dann zu Gott zu gelangen. Aber wie schwer ist das, dann wieder auf so einen Punkt zu kommen, wo man sagen kann, okay, das scheint es nicht zu sein. Denn je länger ich in sowas lebe, desto weniger kann ich ja zugeben, falls es wirklich falsch ist, dass das nicht richtig ist. Desto mehr muss ich ja sagen, hey, ich bin auf einem guten Weg. Ich werde da hinkommen. Und das ist eine Sache, die macht mich immer sehr traurig. Da hoffe ich immer so, dass irgendwas Lebendiges in ihnen das aufbricht, was da vielleicht an verhärteten Strukturen da ist. Das hängt ja viel auch damit zusammen, dass man irgendwo auch so sein Lebenswerk damit aufgebaut hat. Ich meine, das sind jetzt äußerlich gesehen sehr skurrile Sachen. Aber ich will nicht da stehen bleiben, weil ich denke so, wir alle neigen dazu, irgendwie so eine Absonderlichkeit auch zu tun. Ja? Manchmal, wenn man so die Hand hebt beim Lobpreis, so, die einen denken so, was ist denn das für ein frommer Spinner? Die anderen denken, hey, endlich mal einer, der den Herrn erhebt. Das sind vielleicht Äußerlichkeiten. Das ist aber auch unwesentlich. Ich meine, das darf jeder so machen, wie es empfindet, wie er im Grunde, wie sein Herz schlägt. Völlig in Ordnung. Aber dann gibt es auch Sachen, da fangen wir an dann so, ja, uns gegenseitig so, ja, zu belehren, ne? Ich meine, richtig oder falsch irgendwie, wissen wir doch alle, was richtig und falsch ist. Ganz einfach ist natürlich die Bibel, da stehen ja so ein paar handfeste richtige und falsche Sachen drin. Ja, wenn man so auf das Konzentrat zurückdrehen will, dann sagt man ja 10 Gebote, ne? Das sichere Bank, ne? Weiß man, 10 Gebote, die müssen schon richtig sein. Ich glaube, es gibt so gut wie keinen auf der Welt, stelle ich mir jetzt vor, vielleicht ja doch, aber es gibt eigentlich doch keinen auf der Welt, der sagt so, ja, die 10 Gebote sind falsch. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der gesagt hat, 10 Gebote sind falsch oder mit jemandem Kontakt gehabt? Ich nicht. Bitte? Ja, ich komme drauf zurück, Ursula. Ja, natürlich, ich meine, aber dass jemand, hat der auch gesagt, die 10 Gebote stimmen nicht, oder? Egal, so. Schöne Geschichte erzählte mir letztens die Ursel, dass sie jemanden gesprochen hat, der gesagt hat, ja, ich habe doch mein Leben lang alle Gebote eingehalten. Und dann hat sie ganz spontan, ohne groß zu überlegen, wohl den Einfall gehabt, ihn zu fragen, was ist denn mit dem ersten Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzer Kraft, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Vernunft, mit allem, was du hast. Und dann wurde er wohl sehr still, ne? Und dann fiel ihm auf, ja, da war noch was. Also grundsätzlich, wir einigen uns jetzt mal drauf, ich denke, das können wir, die 10 Gebote sind schon okay. Ja. 10 Gebote haben nur einen kleinen Fehler, aber da komme ich später drauf. Ich mach mal weiter. Wenn wir nur nach richtig und falsch leben würden, wenn wir nur jetzt anfangen würden zu sagen, wir wollen es jetzt richtig machen, was ja im Grunde genommen jeder so auf der ganzen Welt irgendwie versucht zu tun, da gibt es gute Ratschläge oder schlechtere Ratschläge und irgendwie wandelt sich das auch manches Mal, dass die Meinung eigentlich ist, das, was gestern noch richtig war, stimmt heute nicht mehr. Und da gibt es auch wieder ganz skurrile Sachen. Ich habe gerade noch mitgekriegt, es gibt ja so einige Gruppierungen, die kündigen immer mal das Weltende an. Nicht nur die Zeugen Jehovas, das machen auch die Neuapostolischen. Und dann passiert das nicht. Und dann wird halt alles darauf angepasst. Es gab mal einen Witz in modernerer Form, dass man gesagt hat, was würde passieren, wenn wir irgendwie kein Licht mehr haben in allen Gebäuden? Und dann sagte man, ja, dann würde Microsoft, ja, die immer noch eine der größten Programm- und Softwarehersteller, würde sagen, das ist halt der neue Industriestandard, ja, im Dunkel. Weil immer wenn was nicht funktioniert, ist das halt Standard. Und es wird immer danach ausgerichtet, was gerade passt. Das erleben wir auch immer wieder, dass im Grunde genommen das so eine Strömung ist, so dass man versucht, wenn irgendwas nicht so läuft, so ein bisschen so die Randbedingungen einfach darauf anzupassen. Ist sehr schön so, ne? Funktioniert nicht immer, manchmal schon. Und ich habe die Befürchtung, dass das einfach so, ja, so belanglos oder so unabhängig auch sich weiterentwickeln wird. Wenn das niemand kontrolliert, wenn niemand sagt, hey, das geht doch gar nicht. Wenn kein Kind kommt und sagt, der Kaiser hat doch gar nichts an, dann behaupten eben alle, er hätte schöne Kleider. So, das ist irgendwie wie so eine Verabredung. Wenn alle sich einigen, dass man auch eine 7 würfeln kann, dann kann man auch eine 7 würfeln. Beim Mensch ärgere dich nicht. Dann ist es eben eine neue Vereinbarung, dann ist das so. Also es ist irgendwie so ein komisches Konstrukt. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wir letztendlich als Menschen, generell, ob wir jetzt Gott kennen oder nicht, erstmal natürlich versuchen, Dinge richtig zu machen. Das ist ja nun ganz nüchtern. Das Leben ist ja nüchtern genug, das weiß man. Wenn ich Sachen falsch mache, kann das schiefgehen. Hat das eventuell schlechte Konsequenzen für mich? Tut es vielleicht weh? Fügt mir Schaden zu? Es klappt nicht. Ja, ich meine, das lernt ja jedes Kind erstmal. So. Aber je größer man wird, je mehr man eigentlich so in diesem Leben so sich entwickelt, desto mehr Ausreden und Auswege findet man eigentlich, um Sachen neu zu definieren. Ne? Das ist ja, was in der Philosophie auch ganz berühmt ist und ganz beliebt ist, dass man eben neu definiert. Ne? Ist jetzt nicht mehr so wichtig, was wirklich richtig und falsch ist. Ist ja auch langweilig. Ja. Geben wir es mal zu, es ist irgendwo langweilig, immer nur richtig. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen schwer zu verstehen, aber viele Menschen wollen genau aus dem ausbrechen, weil einfach, die können es nicht ertragen, dass alles richtig ist. Und dann zerstören sie Sachen oder machen überall ihren Tech drauf, sprayen irgendwie Farbe drüber, wollen das irgendwie umgestalten und so. Ich lasse das mal stehen, das ist ja nicht immer alles falsch, aber da schwebt was drin von, ich will es eigentlich richtig machen und manchmal will ich es auch nicht. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil ich denke, das steckt irgendwie doch in uns allen. So rein menschlich gesehen wollen wir irgendwie unseren Weg finden, wollen wissen, wo geht's lang. Und vielleicht ist es so, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man mit der Wahrheit unseres Herrn Jesus Christus konfrontiert wird und sich überlegen muss, ist das, was eigentlich im Neuen Testament darüber beschrieben wird, richtig? Stimmt das? Stimmt das für mich? Man kann ja jetzt auch nochmal so eine Schleife drehen und sagen, ja, das stimmt vielleicht für die anderen, die brauchen das oder wie man auch immer das erklären will, aber für mich nicht. Ist ja auch noch so ein Ausweg. Ne? Man kann sich immer Nischen bauen. Und wenn man irgendwann da an dem Punkt sich entschieden hat, dann kann es passieren, dass man letztendlich aus dem alten Schema F, das ist richtig, das ist falsch, herausbricht und merkt was Neues. Und da merkt man auch den Wandel eigentlich, den die Bibel vollzieht. Oder sagen wir mal nicht die Bibel, in der Bibel ist es aufgeschrieben, was es für einen Wandel gegeben hat. Nämlich von dem alten 10 Geboten, wo wir uns völlig einig sind, dass die richtig sind, die 10 Gebote auf Stein gemeißelt, ehernes Gesetz, knallhart, unverrückbar, ein Wandel zu etwas Neuem. Und das ist für mich immer noch die schönste Stelle eigentlich aus der Bibel, im Jeremia, wo dann steht, ich will euch ein fleischernes Herz geben. Wo Gott ankündigt, das steinerne Herz werde ich euch wegnehmen. Steinerne Herz im übertragenen Sinne, weil einerseits steinern, analog zu den 10 Geboten, oh, wir dürfen nicht lügen, okay, dann machen wir das nicht, egal wie es uns dabei geht, hin zu einem fleischernen Herz, was so viel heißt wie ein empfindsames, ein fühlendes, ein mitfühlendes Herz. Gott hat es angekündigt und hat es, das ist ja Jahrhunderte davor gewesen, hat es schon gesagt, dass es so sein wird. Und jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, kann das spüren, kann merken, kann, muss nicht, aber er kann merken, dass da ein neues Empfinden ist. Ein Empfinden dafür, was richtig und falsch ist, was anders ist als das, wo man wusste, das ist richtig. Das muss richtig sein. Und jetzt fängt was an, wo eine Freiheit auch mit verbunden ist. Eine Freiheit, die wir im Grunde genommen gestalten können. Das macht uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle Angst, weil vorher war alles klar. Und jetzt habe ich die Freiheit, dass ich plötzlich empfinden kann und vielleicht auch selber nachvollziehen kann, was richtig, was falsch ist. Und das ist natürlich so ein Stück anstrengender, so ein Stück schwieriger. Nicht jeder kann damit umgehen, nicht jeder kann irgendwie mit dieser Freiheit leben, so wie ein Student, der plötzlich die Freiheit hat, zum Studieren zu gehen oder nicht. Ich habe das mal erlebt, so in meiner Studienzeit, dass das sehr schwierig ist, sich dann zu disziplinieren, wenn ich eigentlich gar nicht dahin muss. Und dass mancher sagt, ich möchte lieber zu einer anderen Schule gehen, da weiß ich, ich habe das ist ein Stundenplan, das muss ich machen und fertig. So, und ich hing da in der Luft, konnte machen, was ich wollte. Mir hat das an einigen Stellen nicht immer so gut getan und ich habe da doch einiges an Zeit, glaube ich, verplempert. Habe ich aber hinterher so mit etwas Mühe dann doch wieder aufholen können, war ich auch froh drum. Aber das ist das, was eigentlich jetzt angefangen hat. Gott hat gesagt, es beginnt was Neues. Das ist ja das Neue Testament, der neue Bund, die neue Verabredung. Ja, das gilt. Wenn die neue Verabredung gilt, gilt die alte natürlich, na gut, in gewisser Weise schon, aber sie ist jetzt nicht mehr die Grundlage, ne? Er bleibt dabei aber nicht stehen, denn Gott will ja nicht allein, dass wir an dem Punkt, wie mache ich mein Leben richtig, stehen bleiben und dann letztendlich immer nur richtig machen. Also ich will heute eigentlich nochmal darauf, was interessiert jetzt Gott? Interessiert Gott, dass wir alles richtig machen? Und dann habe ich mir überlegt, so alles richtig machen wollen, völlig in Ordnung, aber alles richtig machen wollen kann ja auch negativ sein oder kontraproduktiv, sagt man so. Das heißt, jeder Perfektionist kann bestätigen, jeder, der perfektionistisch leben will, weiß auch diese Schwierigkeit, dass man manchmal dadurch auch sich selber im Weg steht. Dass man gelegentlich gar nicht erst anfängt, weil man es eben vollkommen machen will. Und alles richtig machen wollen kann Dinge ersticken, weil man so damit beschäftigt ist, ja, dass man vergisst, wozu will man eigentlich alles richtig machen? Man verliert im Grunde genommen das Ziel aus den Augen. Und darum wollte ich heute so ein bisschen aufzeigen, was ist das Ziel Gottes eigentlich mit uns? Was hat er im Blick? Was will er mit uns? Ich meine, das wäre jetzt Platz zu sagen, ja, wir sollen alles richtig machen. Jeder kann das sofort nachvollziehen, dass das alleine, das kann es nicht sein. Und das hat er auch letztendlich so uns vermittelt, dass er sagt, nicht Jesus sagt nicht, ich bin gekommen, damit ihr alles richtig macht, sondern ich bin gekommen, damit ihr das Leben in Fülle habt. Das volle Leben, das pralle Leben. Wenn man bei Kindern beobachtet, wie sie manchmal so, ich fand das immer faszinierend, bei jedem Kindergeburtstag war immer ein Kind dabei, was unglaublich drauf bedacht war, alles richtig zu machen. Und das waren dann so Kinder, die dann auch irgendwie manchmal so gar nicht so mit dabei waren, aber sie machten ja alles richtig irgendwie. Und dann so bei Spielen dann so, das geht aber anders. Und das war immer so, die waren da so stolz drauf immer, ich habe es richtig gemacht. Und irgendwie waren sie auch so darauf konzentriert, dass sie letztendlich manchmal gar nicht so richtig dabei waren, nicht so richtig mitspielten oder, naja. Also irgendwie habe ich mir gedacht, ist es natürlich auch immer eine Form von Anerkennung, die man sucht. Meistens sollen ja die Erwachsenen sehen, dass man es richtig gemacht hat und dann kriegt man ein Sternchen an der Tafel oder sowas in der Art. Ich dachte mir, vielleicht sind wir aber alle so ein bisschen so, weil wenn ich heutzutage auf der Autobahn oder überhaupt im Straßenverkehr fahre, dann erlebe ich das auch, ne? So Leute, die das echt richtig machen. So, dann fahre ich zum Beispiel in der Mitte von einer dreispurigen Autobahn und da zieht einer vor mir vorbei nach rechts und zeigt mir, wo man fahren muss, ne? Verursacht fast einen Unfall, aber der hat's richtig gemacht, ne? Und ich bin froh, dass ich mit meinem Auto auf der mittleren Spur vielleicht gerade so noch das halten kann, weil die Spur ist nicht mehr so toll und auf der rechten gibt es so ausgelatschte Spurrinnen, wo die Laster immer fahren und da kriege ich mein Auto nicht mehr unter Kontrolle. Oh, egal, richtig, du musst rechts fahren. So. Und dann merke ich schon so, ja, das steckt auch in uns. Wir wollen gerne anderen nochmal überzeugen davon, was richtig ist und ihnen es zeigen. Ja. Ist Gott auch so? Ich habe ihn nie so erlebt. Ich habe Gott nie erlebt, dass er mir über die Schnauze fährt, einen auf den Deckel gibt. Und das ist was, was mich total berührt, total fasziniert. Ich habe Gott erlebt in den Momenten, wo ich wusste, ich habe was falsch gemacht. Ich habe was verbockt. Dass er da war in seiner Liebe und ich dachte so, hey, das passt jetzt gar nicht. Wieso liebst du mich so? Das war ein Gefühl, als würde er mich umarmen einfach so und mich trösten. Ich dachte so, das ist ja jetzt krass einfach. So habe ich Gott erlebt und so wandelte sich mein Bild von davor, wo ich dachte, ja klar, der Gott, der aufpasst, dass alles richtig gemacht wird. Die 10 Gebote gelten ja immer noch. Ja, irgendwie schon, klar. Ich meine, ist ja auch nachvollziehbar. Aber dass er mir dann so begegnet ist, in seiner Größe und doch in seiner Liebe, obwohl ich ganz klar was falsch gemacht habe, das war neu. Das hat mich umgehauen. Da hatte ich Tränen in den Augen. Und das ist was, was ich auch gerne weitererzähle. Unser Gott ist ein Gott, der vergeben kann, der zuallererst auch Frieden schenken will. Frieden, das ist so sein Ziel, dass wir Frieden bekommen. Zuallererst mal mit ihm. Wie bekommen wir Frieden mit Gott? Und das ist das, vielleicht kann das der ein oder andere bestätigen, das geht nicht, indem ich einfach nur alle Gebote halte. Du sagst, können wir nicht, ich kann es nicht beurteilen, vielleicht könnten wir es mal versuchen. Natürlich, im Endeffekt könnten wir es nicht. Aber ihr merkt, wir würden in dem Moment natürlich an dem vorbeigehen, was Gott eigentlich will. Wir würden uns so darauf konzentrieren, alles richtig zu machen. Das wäre A, ein Krampf, B, gar nicht zielführend, weil wir würden nicht hinkommen zu diesem Ziel. Wir würden irgendwann an dem Punkt scheitern, dass wir es nicht richtig gemacht haben. Und C, ist es gar nicht, was Gott interessiert. Er, der doch selber 100% fehlerfrei ist, ist eben auch 100% bereit, uns zu verzeihen. Er ist der, der sich mehr freut über einen, der vorher falsch war und es jetzt richtig machen will, als über 99 Richtige, die das gar nicht brauchen. Oberflächlich betrachtet. Ich glaube, er ist viel mehr daran interessiert, dass wir barmherzig sind, als daran, dass wir alles richtig machen. Klingt vielleicht für den einen oder anderen gefährlich, ich kann mir das auch vorstellen. Aber ich denke, das ist Gottes Ziel. Weil auch Erkenntnis darüber, was richtig oder falsch ist. Wie sagt es im 1. Korinther 13, wo die Liebe nicht ist? Und wenn ich alles wissen hätte, und es wäre ohne Liebe, wäre es gar nichts. Ich könnte alles richtig machen, hätte keine Liebe, es würde mir nichts nützen. Es würde auch den anderen nichts nützen. Und dann noch was, in den allermeisten Fällen, da bin ich fest von überzeugt, wissen wir sowieso, was richtig oder falsch ist. Es gibt eigentlich keinen, der nicht weiß, was falsch ist. Unabhängig davon, ob das jetzt in der Bibel steht oder nicht. Da hat Gott irgendwie so eine Antenne in uns gebaut, ne, das Gewissen. Und wenn wir das noch nicht ganz abgeklemmt haben oder ganz zugeschüttet oder getötet, dann meldet sich dieses Gewissen. Ist ja oft eine ganz leise Stimme. Aber wie erkenne ich jetzt, was richtig und falsch ist, wenn ich nur wirklich nicht weiß, wo es lang geht? Eigentlich immer nur da, wo ich Frieden Gottes spüre. Wir können sicher sein, da wo wir Frieden mit haben, wo wir wirklich einen Frieden mit haben. Ich meine, wir können uns auch selber belügen, aber bringt ja nichts. Wo wir wirklich einen Frieden spüren, da wissen wir, da ist Gott dabei. Und da ist es auch richtig. Und nochmal umgekehrt, Gott ist ja immer da. Aber wir sind ja nicht immer bei Gott. Selbst wenn wir uns entschieden haben, Jesus in unser Leben aufzunehmen, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen und zu gehorchen, sind wir lange noch nicht immer da. Wir sind ja durchaus in der Lage, in Frage zu stellen. Wir wollen ja immer noch tun, was wir tun wollen. Das steckt ja immer noch in uns. Weil wir an manchen Stellen doch denken, wir wüssten es besser. Ne? Wissen wir ja auch. Wir kennen uns doch viel besser als Gott uns. Oder doch nicht? Das ist wieder dieses Vertrauen. Ne? Liefere ich mich Gott aus und vertraue, dass er sogar Winkel in uns kennt, die wir noch gar nicht gecheckt haben? Oder sagen wir, pass mal auf Gott, hier das mit der Liebe und vielleicht auch meinem Finanzen, so, das kann ich besser überblicken. Kenne ich mich aus. Lass mich mal machen. Und da ist die Falle immer. Und darum müssen wir eigentlich ständig neu überlegen und definieren, will ich tun, was ich tun will? Denke ich, dass ich es besser weiß, dass ich da klüger bin, stärker bin, intelligenter bin, gebildeter bin als mein Herr, oder will ich tun, was er für richtig hält? Das ist eine grundlegende Entscheidung, die muss ich eigentlich jeden Tag fällen. Weil jeden Tag ist dieser Kampf da. Und permanent bin ich am Überlegen, ob das jetzt denn dran ist oder zu anstrengend, zu gefährlich, zu unmöglich, zu unvernünftig, vielleicht auch zu religiös, zu fromm. Also letztlich doch falsch für mich. Ne? Und außerdem kommt nicht Gott auch ohne mich klar. Vielleicht hilft es mir zu wissen, Gott hat einen Plan für mein Leben. So. Gott hat den Plan für dein Leben, nicht weil du ihm helfen sollst. So, du machst jetzt mal das und da müssen wir noch und dies und das und jenes. Gott will erstmal, dass du ihn überhaupt kennenlernst, dass du erstmal begreifst, dass du ihm Vertrauen lernst. Und Vertrauen lernt man eigentlich, wenn man jemanden kennenlernt. Wenn ich einen nicht kenne, nichts erlebe mit jemandem, wie soll ich dem vertrauen? Wenn ich aber jemanden erlebt habe, und wie lernt man Menschen kennen schon allein? Menschen lernt man nicht kennen, wenn immer nur Spaziergänge im Sonnenschein, ja? Man sagt so, mit Menschen muss man durch den Dreck gegangen sein, dann weiß man, wie er ist. Dann ist doch die Analogie ganz leicht. Wenn du mit Gott nicht durch den Dreck gegangen bist, weißt du eigentlich nicht, wie er ist. Darum habt keine Angst, wenn es euch mal dreckig geht. Habt keine Sorge. Gott ist da. Und ihr lernt ihn da vielleicht viel mehr kennen als in irgendeiner Halleluja-Show. Nichts dagegen, aber das allein ist ja nicht Gott. Und wenn ich das nochmal übertragen darf, eigentlich sagt man ja auch so, während der Arbeit lernt man Menschen kennen. Ne? Also da, wo man irgendwie was zu tun hat, wo es Reibereien gibt, wo was schief geht, wo es Stress gibt oder so, da merkt man schon, wie einer drauf ist, wie einer gepolt ist oder so. Also wenn ich es nochmal übertragen darf, dann möchte ich damit sagen, wie lernst du Gott am ehesten kennen bei der Arbeit? Und wo ist Gott an der Arbeit? Was ist Gottes Job hier auf der Welt? Bei den Verlorenen sein. Menschen zu finden, alles dran zu setzen, dass Menschen begreifen, er hat eine Lösung. Er hat nicht die Lösung für jeden gleich. Du musst nur das Richtige tun. Er hat eine Lösung für jedes Leben, für dein Leben. Und das hängt mit der Erlösung durch Jesus Christus zusammen, 1:1, ganz klar. Und ich sag mal, da wo du, das ist jetzt sehr provokativ, aber ich sag's, und auch ich muss mir das selber auch sagen, sagen wir so, wo wir nicht mit Gott an der Arbeit sind, da erleben wir ihn nur von ferne. Verstanden? Also lade ich ein, hören wir auf, uns zu sagen, was richtig und falsch ist. Natürlich können wir uns an der einen oder anderen Stelle sicherlich mal ermahnen, ermutigen. Ja, manchmal braucht der ein oder andere einen Tritt. Ich auch, ja, klar. Aber eigentlich möchte ich, dass wir dahin kommen, dass wir Gott bei der Arbeit begleiten, dass wir dabei sind. Er will uns doch mitnehmen. Nicht, weil er es nicht alleine könnte, sondern weil er möchte, dass wir merken, wie er arbeitet, was er tut. Dass wir den gleichen Herzschlag haben, dass wir spüren, worum es ihm geht. Dass das in uns auch wächst. Und ich sage es nochmal, Gott ist in erster Linie interessiert an Barmherzigkeit. Und das ist das Oberste. Und alles andere, ob richtig oder falsch, ordnet sich darunter. Zweitrangig, drittrangig. Also gehen wir doch los. Versuchen, dass wir unseren Alltag mit ihm gestalten, für ihn gestalten. Wenn Sachen in unserem Leben sind, die uns davon abhalten, gut, dann müssen wir uns manchmal trennen. Auch liebgewordene Sachen, die sind ja nicht an sich falsch. Aber manchmal steht es im Weg. Und ich denke, da brauchen wir alle immer wieder neu Motivation. Amen.